diese Stabilität, die mir wirklich gut getan hat, mit einem Trainer, der mir vertraut, in einem Verein, den ich nicht verlassen hätte für alles auf der Welt. Also ich habe mir in der Zeit, als ich bei Dortmund war, unter Klopp niemals ein anderes Angebot angehört. Ich habe meinem Berater gesagt, ist mir egal, was da draußen gibt. So, das passt einfach. Ja, das will ich auch weiterhin behalten. Und das ist dann eben auch mit dem Abgang von Klopp hier aufgelöst worden. Es gab einfach Unsicherheiten mit jedem Trainer, der danach kam. Ich glaube, bis heute hat man nicht so wirklich Stabilität gefunden. Es gab so zwei Familien, die uns unterstützt haben in Deutschland. Die eine, die hat uns einfach als Menschen wahrgenommen, uns respektiert und uns sonntags zum Kaffee und Kuchen eingeladen. Jetzt könnte man sagen, ja, was ist das für eine Unterstützung? Aber für einen Großteil der Menschen, die hier in Deutschland neu ankommen, sie kommen wahrscheinlich aus einer Umgebung, wo sie ganz normale Menschen waren, wo sie geschätzt wurden als Menschen, wo sie einen Alltag hatten, wo sie auch wertgeschätzt wurden. Und das ist von den einen auf den nächsten Tag plötzlich weg. Ja, plötzlich, man sitzt irgendwo, spricht die Sprache nicht, versteht nichts. Die Leute sind sauer auf einen, man ist selbst sauer auf sich selbst, dann noch sauer auf die anderen Menschen. Das ist so ein Teufelskreis, in dem man sich dann bewegt. Und naja, so kleine Taten können sehr viel Effekt haben.
Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zitouni und ich unterhalte mich mit bekannten Persönlichkeiten aus dem Fußball über ihren Werdegang, ihre Lebensphilosophie und Ansichten. Können wir etwas von diesen Menschen lernen? Dieser Frage gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, eine neue Ausgabe vom Leader Talk. Heute mit einem Ex-Spieler, Neven Subotic. Ich freue mich sehr, mit ihm heute über seinen Werdegang, sein Leben, seine Werte und seine aktuelle Tätigkeit zu reden. Neven, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit mir mal über so ein ganz anderes Thema, Führung, Leadership, gesellschaftliche Verantwortung zu reden. Ich freue mich, dass du dabei bist.
Sehr gerne, ich freue mich auch drauf.
Ja, und wie immer eine kurze Vorstellung von dir, Neven, damit die Leute einfach auch nochmal so wissen, so wie ist so der Weg von dir verlaufen. Du kannst ja mal zuhören und schauen, ob das alles so richtig ist. 1988, das Licht der Welt erblickt in Banja Luka. Das gehört heute zu Bosnien-Herzegowina. 1990 der Umzug nach Deutschland aufgrund des Krieges. 1999 ging es dann weiter für dich und die Familie nach Salt Lake City in die USA, aufgrund der Angst, auch in Deutschland abgeschoben zu werden. So habe ich es gelesen. Ja, und 2006 dann der Rückweg nach Deutschland mit dem Fußball, über den Fußball. Du bist Spieler von Mainz 05 geworden und hast dort dann den Weg zum Profi geschafft, hast das erste Spiel 2007 gehabt und bist dann deinem damaligen Mainzer Trainer Jürgen Klopp nach Dortmund gefolgt, hast dort die größten Erfolge gehabt, die man sich als Spieler vorstellen kann, Meister geworden, Pokalsieger, Finale Champions League. Du warst dort Spieler bis 2017, bist dann nach Köln gegangen, warst dann nochmal in Dortmund und dann eine Station in Frankreich, Saint-Étienne für anderthalb Jahre, glaube ich. Dann nochmal Union Berlin von Juli 2019 bis 2020. Eine Station in der Türkei, Denizlispor. Und auch nochmal in Österreich gespielt, aber nur noch für eine ganz kurze Zeit. Und dann, Neven, hast du mit 33 Jahren gesagt, das war's. Also, du hast es, glaube ich, erst ein Jahr später gesagt, mit 34, aber eigentlich war Juli 21 dann Schluss, relativ früh. Und was das Gespräch mit dir, was dich als Mensch natürlich sehr, sehr spannend macht, ist die Tatsache, dass du 2012 eine Stiftung gegründet hast. Darüber werden wir gleich reden. Du unterstützt Wasserprojekte, vor allen Dingen in Ostafrika, in Kenia und in Tansania. Und hast dafür auch 2022 das Bundesverdienstkreuz bekommen von Frank-Walter Steinmeier. Das also der Weg. Deine Stiftung heute heißt Welfare. Einfach um das an der Stelle nochmal zu sagen, hat sich umbenannt. Hieß ursprünglich, glaube ich, Neven Subotic Stiftung. Heute Welfare. 14, 15 Mitarbeiter und all die Details wirst du gleich nochmal erzählen. Wenn du diesen Weg siehst, Neven, 1990 ist so ein zentrales Jahr für dich gewesen, weil du bist nach Deutschland gekommen und dann wirst du 32 Jahre später, ja, bekommst du das Bundesverdienstkreuz. Das ist ein wahnsinniger Weg. Welche Eigenschaft hat dir am meisten geholfen auf diesem Weg?
Ich glaube, am Ende der Pragmatismus, denn mein Leben und auch das Leben meiner Eltern ist geprägt von Entscheidungen und dann auch die Verantwortlichkeiten, die damit einhergehen, selbst zu übernehmen. Wir hatten wenig, auf das wir uns verlassen konnten, also allein die Zeit in Deutschland, als wir hier waren und ich als Kind hier war, war ja geprägt von einem Duldungsstatus, der uns keine Sicherheit gab, sondern ganz im Gegenteil, alle 3 bis 6 Monate mussten meine Eltern zur Ausländerbehörde und schauen, ob wir noch weiter in Deutschland bleiben durften. Irgendwann mal war das aufgehoben worden und deshalb drohte die Abschiebung. Und das war auch der Punkt, den du erwähnt hast, der uns forciert hat, wieder eine Entscheidung zu treffen, also zurück nach Bosnien zu gehen oder nach Amerika, uns zu bewerben, um nach Amerika zu gehen. Das haben wir getan. Mhm. Und das kann so ein bisschen auch wie ein American Dream klingen, was da alles passiert ist. Beispielsweise, ich bin in der Nationalmannschaft aufgenommen worden. Meine Schwester war erfolgreich im Tennis, hat später einen Sponsor, ein Scholarship, also ein Stipendium bekommen für die Universität, weil sonst hätten meine Eltern das niemals bezahlen können. Meine Mutter hat in ihren späten 30ern noch ihr College-Abschluss nachgeholt gemacht dort und ist dann aufgestiegen von Putzfrau zu Projektmanagement-Verantwortliche für Bauvorhaben.
Wow.
Und on the face of it, also in der vordersten Front, könnte man sagen, das ist sehr erfolgreich, so dieser American Dream. Der kommt aber natürlich auch mit seinen Kosten, die zum Teil vorher und zum Teil auch noch heute getragen werden.
Wie ist es zu verstehen?
Meine Eltern und auch wir sind ein bisschen auf der Flucht und Unsicherheit groß geworden. Also wenn du das Gegenbeispiel nimmst, jemand, der an einem Ort geboren ist, wo vielleicht die Eltern, die Tanten, Onkel, Cousinen sind oder zumindest in der Nähe oder im gleichen Land sind, dann ist das schon für uns eine unvorstellbare Situation gewesen. Das hatten wir nicht. Und besonders eben mit dem Umzug nach Amerika war ja all das, was meine Eltern und auch wir als Kinder in Deutschland aufgebaut haben, plötzlich weg. Das nicht aus Wunsch, sondern weil wir mussten uns entscheiden. Mhm. In Amerika sind wir dann auch noch mehrfach umgezogen. Dann gab es die 2008 die Krise, Immobilienkrise, wo ja auch viele Jobs dran hingen, unter anderem auch der meiner Mutter. Und so dieses Leben von krasser Unsicherheit, nicht viel Stabilität im Umfeld hat dazu geführt, dass wir im Innerlichen, also als Familie, aber auch viel mehr als Einzelpersonen uns daran gewöhnt haben, niemand kümmert sich um uns. ich habe mir auch angewöhnt, ja, ich weine nie, weil wozu? Es kann sowieso niemand etwas machen. Ich weiß, meine Eltern lieben mich und die würden alles immer für mich tun, aber sie haben auch begrenzte Möglichkeiten und so, glaube ich, sind wir alle, also auch meine Eltern, so wie meine Schwester und ich, groß geworden mit der Annahme, wenn es geklärt werden soll, dann liegt das an uns, weil großartige Förderung von links oder rechts bekommen wir sehr selten und dann auch sehr limitiert.
Das ist ja ganz spannend, weil wenn du das so beschreibst, also das Gefühl, also du bist groß geworden und hast dieses Gefühl mitgenommen, da ist keiner, der hilft. Also man ist immer so auf der Kippe, on the edge. Und jetzt tust du etwas für die Welt. Also du gibst ganz viel raus. Das steht ja erstmal in einem Widerspruch.
Es steht auf der anderen Extreme. Also ich lebe oder versuche, die Welt so zu gestalten, wie ich sie mir gewünscht hätte, auch für mich.
Okay.
Weil es gab ja auch, also es gab auch Lichtblicke in meinem Leben, so möchte ich das gar nicht darstellen. Also meine Eltern haben enorm viel getan. Wir hatten noch 2 Familien hier in Deutschland, die uns unterstützt haben. Und jetzt möchte ich natürlich auch so eine förderliche Rolle für andere Menschen einnehmen, weil ich zum Teil anhand meiner persönlichen Erfahrung gesehen habe, was kleine Sachen bedeuten. Vielleicht da eine konkrete Geschichte dazu. Ich habe ja gesagt, es gab so 2 Familien, die uns unterstützt haben in Deutschland. Die eine, die hat uns einfach als Menschen wahrgenommen, uns respektiert und uns sonntags zum Kaffee und Kuchen eingeladen. Jetzt könnte man sagen, ja, was ist das für eine Unterstützung? Aber für einen Großteil der Menschen, die hier in Deutschland neu ankommen, sie kommen wahrscheinlich aus einer Umgebung, wo sie ganz normale Menschen waren, wo sie geschätzt wurden als Menschen, wo sie einen Alltag hatten, wo sie auch wertgeschätzt wurden. Und das ist von den einen auf den nächsten Tag plötzlich weg. Ja, plötzlich, man sitzt irgendwo, spricht die Sprachen nicht, versteht nichts, die Leute sind sauer auf einen, man ist selbst sauer auf sich selbst, dann auch sauer auf die anderen Menschen. Das ist so ein Teufelskreis, in dem man sich dann bewegt. Und naja, so kleine Taten können sehr viel Effekt haben. Und deshalb sieht man mich auch, wenn ich unterwegs bin und mich fragt, wie komme ich da und da hin? Und ich merke, die Person hat es noch nicht so ganz mit dem Deutsch, dann gehe ich auch den extra Meter, dann stehe ich da auch und beantworte noch Fragen. Dann versuche ich das ausführlich zu erklären. Das sind ja Kleinigkeiten, aber in so einer Welt möchte ich leben, weil ich möchte zum großen Teil nicht, dass auch andere Kinder oder Menschen so aufwachsen, wie ich das zum Teil erfahren habe oder wie viele Menschen, die es noch viel schlimmer hatten, als ich erlebt haben, sondern eben. Da muss von dieser einen Schwere auch das Gegenpol aufgebaut, gefördert und gestärkt werden. Mhm. Deshalb habe ich da einen ganz großen Fokus drauf.
Ja, das ist schön, wie du das gerade beschreibst, so dass wir alle Möglichkeiten haben, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Wie viel das dann ist, das steht auf einer ganz anderen Skala, aber man kann etwas tun und Tag für Tag in den Straßen mit den Nachbarn. Also da gehe ich total mit dir. Und ich finde auch das Wort Pragmatismus, ne, das hört man relativ selten, aber da steckt ja eine unglaubliche Kraft drin. Wie nimmst du es wahr?
Ja, also vor allem, ich glaube, heutzutage ist auch die Gesellschaft so geprägt, dass ein Teil dessen sehr geschützt aufwächst und dann irgendwann mal kommt die Realität des Lebens und dann sind die Personen vielleicht nicht so bereit, Herausforderungen anzunehmen. Und vielleicht auch ein Sinnbild des deutschen Volkes ist ja nicht zwingend mit der Modernität immer mitzugehen, sondern sich davor zu stellen, zu sagen, früher war es besser, früher war es einfacher, ich vertraue dem Staat nicht oder dem und dem nicht. Und dann plötzlich hat man eine Möglichkeit für eine Weiterentwicklung, persönlich sowie auch gesellschaftlich. Aber man nimmt sie nicht wahr, weil man selbst stellt sich in den Weg. Und ich finde, Pragmatismus ist dann auch wirklich anzuerkennen, es geht nicht um mich, sondern es geht um ein Ziel. Und das Ziel kann eben auf persönlicher Ebene eine Weiterentwicklung darstellen oder eben auch auf gesellschaftlicher Ebene. Und häufig finde ich, es ist ein hilfreicher Rat für mich oder auch für andere Personen, mich nicht als einzelner Mensch nur zu betrachten, sondern so eine dritte Perspektive einzunehmen, zu gucken, okay, Nevin, du machst gerade das oder du denkst gerade das, wieso ist das der Fall? Ist das wirklich für das Ziel jetzt förderlich oder hinderst du dir selbst? Und häufig ist es so, glaube ich, dass Menschen sich selbst hindern, weil wir auch ein bisschen so Schutzmechanismen aufgebaut haben, die uns das Leben sozusagen erleichtern, weil nichts ist leichter als statisch stehen und alles mit einem Aufwand ist halt auch eine Überwindung gewissermaßen.
Genau, ist eine Veränderung, da braucht es Mut für. Also und so verstehe ich halt auch Pragmatismus und ein bisschen das Beste aus den Bedingungen zu machen. Also einfach zu schauen, okay, das ist das, was da ist. Also let's go, also da das Beste draus zu machen, das steckt so ein bisschen für mich drinne. Und das ist spannend und auch vorbildlich, was du aus deinen Erfahrungen subsumiert hast und wo du heute stehst. Wenn du jetzt reden wir auch natürlich, Nevin, weil du ein bekannter Fußballer, Ex-Fußballer bist, man kennt dich in Deutschland. Wenn du an deine Profikarriere denkst, welches Gefühl ist da?
Viele. Also einerseits eine krasse Freude darüber, dass ich schon ziemlich viel Glück hatte. Also mein erster Profitrainer war Jürgen Klopp. Das können nicht ganz viele Leute behaupten, der mich dann noch weitergenommen hat zum nächsten Verein. Und vielleicht hat es sogar geklappt noch mit dem Verein danach. Und das ist schon also was sehr Besonderes. Ich wurde deutscher Meister, Pokalsieger, war im Champions League-Finale. Und das nicht, weil ich so gut bin, sondern auch, weil ich einen guten Trainer hatte, weil ich eine herausragende Mannschaft hatte. Und deshalb fühle ich einerseits dieses enorme Glück. In der späteren Hälfte der Karriere war es geprägt dann auch von Verletzungen, die ich zum Teil gar nicht verstanden habe. Zum Teil nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Leuten. Die Leute, die ja am meisten im Kraftraum waren, am meisten geackert haben, waren dann diejenigen, die sich am meisten verletzt haben. Es hat irgendwie gar keinen Sinn gemacht. Vielleicht hätte ich
mal... Weniger ist mehr manchmal, ja. Mhm.
Ja, und in meinem Kopf geht das einfach nicht ein. Mhm. Weniger ist mehr. Genau, und die zweite Hälfte war geprägt von also einer Thrombose. Das hat auch keiner. Kreuzbandriss, aber nicht das vordere wie bei jedem anderen, sondern das hintere. Dauert auch noch mal länger. Viele Trainerwechsel dann beim BVB, die auch keinen Spaß gemacht haben. Und eben diese Stabilität, die mir wirklich gut getan hat, mit einem Trainer, der mir vertraut, in einem Verein, den ich nicht verlassen hätte für alles auf der Welt. Also ich habe mir in der Zeit, als ich bei Dortmund war, unter Klopp niemals ein anderes Angebot angehört. Ich habe meinem Berater gesagt, ist mir egal, was da draußen gibt. So, das passt einfach. Ja, cool. Das will ich auch weiterhin behalten. Und das ist dann eben auch mit dem Abgang von Klopp hier aufgelöst worden. Es gab einfach Unsicherheiten mit jedem Trainer, der danach kam. Ich glaube, bis heute hat man nicht so wirklich Stabilität gefunden. Und das hat auch meine Karriere danach geprägt, bis hin zu dem Punkt, wo ich sie dann beendet habe. Ich hätte vielleicht auch schon mal noch ein bisschen was mehr gemacht, aber die Gründe für den frühzeitigen Abbruch waren eher so privater Natur. Da meine damalige Freundin ihren Papa verloren hatte und ich wollte da nicht noch weiter wegziehen, sondern
bei ihr sein.
Bei ihr sein und auch gleichzeitig dieser Trend mit der Stiftung nahm zu. Dann gab es also mehrere Faktoren, die mich dann dazu gebracht haben, zu sagen, nee, jetzt ist gut, ich kann jetzt mich weiter verletzen, egal was ich tue, scheinbar. Dann höre ich doch lieber auf, gib jemand anderem eine Chance, der vielleicht noch eine ganze Karriere vor sich hat.
Und diesen Punkt, den du gerade nochmal so beschrieben hast, das für dich... Ja, klar war, ich bleib hier. Also ich brauche auch nichts anderes. Ich höre mir auch nichts anderes an, egal wie viel Geld da vielleicht auch auf dem Tisch liegt. Das ist ja eine unglaubliche Klarheit. Du warst ja jetzt auch noch ein junger Spieler. Das hört sich jetzt, wenn du das mir so erzählst, ist das schon was Besonderes. Für dich wahrscheinlich, nee, weil es hat sich einfach so angefühlt. Und trotzdem, gerade angesichts der Entwicklung im Profifußball, wenn du dir die Spiele anschaust, ist das ja eine Haltung, die man so häufig nicht findet.
Ja, und ich glaube, ein Teil der Antwort liegt auch in das, was wir vorhin besprochen haben. Ich komme aus krassen Unsicherheiten in meinem Leben. Mhm. Ich komme aus, ich wünsche mir einfach, an einem Ort mal zu sein und da anzukommen. Und dann noch ein Ort wie Dortmund. Also ich lebe in Dortmund jetzt auch weiterhin fest und sehr lange werde ich hier leben. Mhm. Das war schon eine Wunschsituation, die sich dann das erste Mal so herauskristallisiert hat, die so besonders war, A, wegen dem Vertrauensverhältnis zum Trainer, wegen der Vertrauensverhältnis und auch der Mannschaft an sich, also die Charaktere, die wir hatten. Mhm. Das waren schön Fußballer, sondern wir haben alle geackert. Und das ist so etwas, damit kann ich mich total identifizieren. Ne? Mhm. Das ist es gibt immer interessantere Vereine und erfolgreichere Vereine, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, was ein zusätzlicher Reiz war die Tatsache, hier schreibt man Geschichte, man schafft etwas Besonderes. Wir sind gekommen, als der Verein fast abgestiegen war. Innerhalb von, ich glaube, 3-4 Jahren wurden wir deutscher Meister. Das ist so eine Geschichte, die möchte ich nicht da beenden, sondern hätte ich am liebsten noch lange Jahre verfolgt, mitgeprägt, auch durch die Tiefen geprägt. Und deshalb war das, glaube ich, auch für mich so besonders.
Mhm. Und was man da auch jetzt raushört, und das muss man sich, glaube ich, auch immer vergegenwärtigen. Also wie sind wir geprägt als Persönlichkeiten? Was macht uns aus? Und jetzt ist da der Nevin, der sagt, Mensch, ich habe in meinem Leben das und das erlebt und jetzt bin ich einfach so, dass ich mich nach einer Sicherheit sehne, nach einer Dauer, nach einer Zugehörigkeit, nach einem festen Anker. Und das hat natürlich mit deiner Lebensgeschichte zu tun. Und so sind wir alle unterschiedlich unterwegs auf dieser Welt. Und das wahrzunehmen, sich dafür zu interessieren, ist, glaube ich, nicht nur im privaten Zusammenhang ganz, ganz wichtig, auch im Unternehmenskontext mit den Mitarbeitern, also ein Stück weit zu verstehen, so Mensch, wo kommt der andere her? Also ne, diesen Eisberg, den man oben, da ist eine Person, aber unten drunter, da ist ganz viel. Und ich glaube, das ist ein schöner Weg, die Menschen zu begreifen, zu spüren, und dann passiert halt auch was in der Beziehungsgestaltung.
Na, absolut. Also ich mache jetzt auch, das darf ich auch offen sagen, seit über einem Jahr Psychoanalyse, das genauso darauf hinaus ist, zu verstehen, wieso man ist, wie man ist.
Genau, ja.
Und wie man überhaupt ist, das zu verstehen. Und ich finde das sehr wertvoll. Also vielleicht mal ein Beispiel aus meiner Lebensgeschichte ist, und dann im Einklang, ein bisschen das gleich in Einklang mit dem Fußball auch ist, mein Vater ist krass hart. Also dass der mal gesagt hat, das ist gut, so, das gab's nicht, ja.
Ich habe es gelesen in deiner Biografie, Nevin, ein wunderbares Buch. Also da beschreibst du das sehr, sehr klar und sehr authentisch.
Ja, und trotzdem weiß ich, dass ein sehr liebevoller Vater ist, auf seine eigene Art. Ich weiß auch, wie sein Vater groß geworden ist, und zwar als Waise nach dem Zweiten Weltkrieg im Kinderheim in Jugoslawien. Also dass der großartig Familie, Schutz oder Sicherheit erlebt hat, ist nicht so. Also der Großvater, mein Vater, ist halt ja mit 20 hat er schon seine Familie verlassen müssen aufgrund des Kriegs, ist ja mit uns dann nach Deutschland geflüchtet. Das kommt auch nicht nur mit Glücksgefühlen, sondern mit sehr schweren Gefühlen einher. Jedenfalls war viel Härte und viel Ehrgeiz von ihm dann auch aufertragen auf mich und auf meine Schwester. Teile davon super, andere schwer. Und dann kam ja irgendwann mal ja Jürgen Klopp, der dann auch diese Trainerfigur eingenommen hat. Und der hat dann mal gesagt, ey, das ist super, mach das weiter. Und ich so, ja, wow, das ist gut. Es ist mir ja egal, was Leute da draußen sagen. Wenn es eine Vertrauensfigur ist, dann hat das so eine krasse Bedeutung. Und deshalb tat mir diese Sicherheit auch enorm gut. Naja, und jetzt im Berufsleben ist es so, ich habe meinen Vater jetzt als Beispiel, der sehr krass hart war, was ich nicht mag. Und jetzt, wenn ich in Interaktion mit Mitarbeitenden gehe, achte ich darauf, dass ich nicht so bin wie mein Vater. Nicht hart. Das ist aber auch falsch, weil wenn ich etwas nicht mache, bedeutet das ja nicht, dass es automatisch gut ist dann, sondern es ist dann vielleicht an dem anderen Extrem.
Genau, und absolut.
Keines der Extreme hat jetzt eine alleinige Daseinsberechtigung oder Richtigkeit, sondern je nach Situation, Kontext und auch Person, man muss ja also auch die andere Person verstehen, ne, wie kommt das bei ihr an, ist das so die richtige Aussage und das richtige Format, um etwas zu besprechen. Und da merke ich selbst eben, dass eine Einordnung, wie ich die Dinge verstehe, mir hilft, eben durch Pragmatismus über mich selbst hinwegzukommen, um dann eben auch so eine Weiterentwicklung in mir, aber auch eben auch in der Interaktion mit anderen Menschen zu pflegen.
Ja, also es ist genau richtig, wie du es beschrieben hast. Also das Werte sind niemals absolut richtig, weil in der Übertreibung ist jeder Wert, Genauigkeit in der Übertreibung, da wirst du zum Pedanten, und genauso, wenn du autoritär oder hart bist in der Übertreibung, will kein Mensch mehr mit dir zusammenarbeiten. Es ist halt immer, wie du sagst, wir haben alle Anteile in uns und die sollten in irgendeiner Weise ja gut entwickelt sein, und ne, jeder Anteil in uns braucht auch ein bisschen Fürsorglichkeit, damit wir den einfach so, ja, diesen Anteil in uns auch begrüßen, so würde ich es jetzt mal sagen. Und das andere mit der Psychoanalyse, ich finde es toll, wie offen du das gerade gesagt hast, weil es in unserer Gesellschaft immer noch komisch ist, dass man herausfinden will, so Mensch, wie ticke ich, wie funktioniere ich? Und es ist eigentlich eine Analyse der Psyche, ja genau. Ich will herausfinden, wer ich bin. Ich will wissen, was haben Ereignisse in meinem Leben für eine Bedeutung für mich? Und ich finde es wunderbar, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit so viel Mist im Grunde genommen. Und wenn es darum geht, sich mit sich selbst zu beschäftigen, mit seinen Gefühlen, mit all dem, was in uns steckt, dann ist das so ein bisschen, wird es da draußen sehr skeptisch gesehen. Also von daher kann ich das nur jedem ans Herz legen, der das Gefühl hat, ja, sich auf die Suche machen zu wollen, zu müssen, dann ist das ein toller Weg, um sich besser kennenzulernen und auch dann seine Lehren daraus zu ziehen. Also das ist für mich ganz klar. Und ja, von daher Glückwunsch, Nevin, dass du dich mit dir selbst beschäftigst.
Ja, ich finde auch da vielleicht zwei Perspektiven ganz hilfreich. Also das eine ist ja Gefühle deuten, verstehen und so. da muss ich sagen, das ist nicht so großartig meiner Welt. Ich bin das nicht gewohnt. Mhm. Ich finde das aber gut, wenn Leute das aus dem Grund auch machen, ne? Ich bin eher so ein Sachlichkeitstyp. Ich muss mich weiterentwickeln. Für manche Sachen, da kann ich ein Buch lesen. Da habe ich, manche Sachen habe ich auch ordentlich gute Erfahrung drin. Aber andere Sachen nicht. Da brauche ich eben noch eine Unterstützung. Ja, und das war so in einer sehr schwierigen Situation letztes Jahr dann etwas, wo ich gemerkt habe, ich kann ganz viele Dinge lösen. Das gerade nicht. Und also, das muss ich lösen, zum Teil für mich, zum Teil für mein Zwischenverhältnis mit anderen Menschen. Und ja, vielleicht ja auch irgendwann, wenn ich mal Familie haben sollte, in Verantwortung für meine Partnerin, für meine Kinder, damit ich nicht die aktuellste Version von mir bin, sondern eben mich erweitere durch diese Analysefähigkeiten und damit auch ein besseres Verständnis und Einordnung von, wer ich eigentlich sein kann, wer ich eigentlich. Also ich komme eher aus so einer Sachlichkeit,
ja,
weil ich will die Dinge gut machen und beides hat so seine Berechtigung.
Total.
Nur vielleicht für die ZuhörerInnen, die nicht nur über diese emotionale Ebene kommen, sondern auch diese sachlichen Ebene. Für mich hat es eben auch aus der Perspektive ein enorm hohes Nutzen.
Und ich habe einen Satz gehört von dir, den hast du in Bezug auf deine Profikarriere so gesagt und da will ich nochmal die Frage stellen, weil so dieses Suchen nach der Wahrheit, das Suchen nach mir, fast schon spirituell gerade, aber trotzdem spannend, weil du hast gesagt, als Profi bin ich, also ich versuche das richtig zu zitieren, als Profi bin ich herumgeirrt wie im Wald und kam immer wieder an der gleichen Stelle raus. Also du hast so das Gefühl gehabt, ich laufe rum, ich weiß gar nicht so hin und irgendwie standst du dann plötzlich immer an der gleichen Stelle. Wie geht's dir denn mit dem Gefühl des Herumirrens heute? Also hast du das Gefühl, das ist der gerade Weg?
Ich bin jetzt, ja, ich mache nicht viel Sinnloses oder Undurchdachtes. Das war ja auf den Zeitraum, auf den sich das Zitat bezieht, ja anders. Da war ich 19, 20, ein junger Fußballer, aufstrebend. Und ich habe geguckt, was machen andere Leute? Also, wo machen die Urlaub? Was kaufen die? Mit welchen Themen beschäftigen die sich? Und irgendwie war das so nach außen orientiert. Also was denken andere, was ist wichtig, was macht, und das war eben, wo nach 6 Monaten, nach 12 Monaten, nach 18 Monaten, nach 24 Monaten, setze mich damit auseinander, aber ich komme gar nicht voran als Mensch. Und das ist für mich enorm frustrierend, weil ich lerne unheimlich gerne. Ich will alles verstehen. Ist auch ein bisschen anstrengend manchmal, aber ich bin ja neugierig, wie wahrscheinlich viele Menschen das sind. Und für mich ist, glaube ich, das Frustrierendste überhaupt, eben nach einem Zeitraum zurückzublicken und zu sehen, man ist gleich geblieben oder man hat sich vielleicht irgendwo hin entwickelt, wo es aber nicht bewusst gewollt war. Ja? Und genau auf diese Situation geht dieses Zitat ein. Mittlerweile ist es so, ich habe gelernt, ganz häufig Nein zu sagen. Nö, ich habe keinen Bock, keine Zeit, geht einfach nicht. Und dann kann ich viel mehr von dem machen, von dem ich überzeugt bin. Und das auch voll und ganz machen, anstatt so aus Langeweile oder aus Nettigkeit so ganz viele andere Ziele zu verfolgen, die aber nicht im Einklang mit meinen sind. Und das ist auch schön, weil wenn man einmal diesen Weg geht, so wie ich das jetzt tue, dann wissen die Leute auch, für was man steht. Die wissen mich auch anzusprechen. Die wissen, was sie von mir erwarten können. Und entlang diesem Weg lerne ich auch andere Menschen kennen, die ähnliche Interessen haben, die ähnlichen Ehrgeiz haben, die ähnliche Werte dann haben. Und das ist was Wunderschönes. Ja, das ist dann auch fest. Das ist etwas, keine Ahnung, bei der Stiftung, ich kann sagen, seit 12 Jahren mache ich das. Oder ich habe ja noch ein anderes Unternehmen, das so Digitalisierung für gemeinnützige Organisationen macht. Das ist eher ein Startup, aber die Technik und so weiter mache ich jetzt auch schon seit 8 Jahren.
Cool.
Und jetzt habe ich da Leute, wo wir auf einer ganz tiefen Ebene miteinander verbunden sind, einerseits fachlich, aber auch was, sag ich mal, die Ideologie oder Werte betrifft. Und das ist enorm wertvoll.
Toll. Ganz kurz noch zu dem Wort Neugierde und neugierig, weil du so gesagt hast, naja, da gibt's ganz viele da draußen. Ich glaube, dass Neugierde überschätzt wird in dem Sinne, dass ich habe den Eindruck, dass viele Menschen gar nicht so neugierig sind und dass diese Welt vielleicht auch immer weniger Neugierde herrscht. Also ich liebe es, mit neugierigen Menschen zusammen zu sein, weil die fragen, die sind interessiert. Und manchmal habe ich den Eindruck, es wird sogar weniger Neugierde als mehr.
Ich glaube, eine Tendenz, die dagegen wirkt, ist dieses sehr Schnelllebige. Also Internet, Social Media und sowas hat ja dann ganz, ganz viel gestört an unserer menschlichen Entwicklung. Ne? Wir gucken uns 1000 Videos am Tag an, anstatt in die Tiefe gehen in einer Sache. Aber das Schönste im Leben ist ja nicht 1000 Videos anzuschauen, sondern es ist ja mit einer Sache, sich darin zu vertiefen. Also ne, wer Bücher liest, ja, das macht nicht Spaß in den ersten 5 Seiten immer. Aber wenn man mal ne, die Tiefe hat,
die Zeit,
die Zeit sich dafür nimmt, anstatt für 1000 Videos, dann hat man halt ja eine andere Bedeutung, die damit einhergeht. Und dann ist man auch, glaube ich, sehr neugierig. Dinge machen Spaß erst später. Also keine Ahnung, bei mir beispielsweise, ich mache ja auch die Buchhaltung bei uns. Das ist ja das trockenste Thema überhaupt. Das ist
ja, total, kann man sagen.
Ja. Noch nicht mal ein Standard-Sachkontenamen, sondern einer für Stiftungen spezialisiert. Und ich merke, ich weiß, am Anfang ist das ist Hölle. Das ist so schwer zu verstehen für jemanden wie mich zumindest. Aber ich weiß, boah, das ist schon cool, wenn man einmal tiefer geht und dann lernt man, woraus das entstanden ist. Dann lernt man irgendwelche Besonderheiten, dann lernt man Shortcuts, dann lernt man bei Datev Automatisierungsregelung kennen und dann so, ah, geht das. Und dann lässt man das Reporting und das kann man jetzt so anpassen. Und dann plötzlich, umso tiefer man geht, umso mehr ist ja auch ein Nutzen, das ist ja auch ein operatives, organisationelles Nutzen dahinter, das mir und der Organisation ja eine Aufwertung gibt und zu sehen, okay, ich gehe da tief rein. Und ich komme dann raus mit etwas, was wertvoll für mich oder mein Team ist, für die Organisation. Das ist cool. Das mag ich sehr.
Total.
Ja.
Die Erkenntnisse einfach, ja.
Ja.
Also Interesse bewirkt, dass du lernst, dass du Erkenntnisse sammelst. Das ist eigentlich fast immer so, wenn du dich plötzlich ja mit dem Thema intensiver auseinandersetzt. Wieso sollte sich jemand, der in Deutschland lebt, der sich am Tag vielleicht nicht 1000 Videos anschaut, aber vielleicht 20 oder 25, man sieht ja immer mehr Leute, die einfach den ganzen Tag irgendwie die Dinger da so runterwischen. Warum sollte sich jemand mit Welfare auseinandersetzen? Was ist so in deinen Augen so der Schlüssel, dass du Menschen für deine Idee begeisterst, für deinen Weg?
Also der Grundgedanke ist, den wir alle teilen, wahrscheinlich ist, dass die Welt extrem ungerecht ist. Und diese Ungerechtigkeit, die hat ja eine Historie. Es ist ja nicht plötzlich so entstanden, dass wir hier ganz viel haben und anderswo Leute ganz wenig. Das ist ja bis heute verankert, beispielsweise in unserem Wirtschaftssystem, dass wir enorm wenig zahlen für Güter, währenddessen du in ein anderes Land gehen kannst, wie Äthiopien, und plötzlich kosten die Güter, die hier produziert werden, enorm viel. Das Ganze hat eine Verbundenheit, historisch gesehen, mit uns. Und jetzt können wir sagen, ja, für die Vergangenheit haben wir keine Verantwortung. Das mag stimmen, aber für die Zukunft schon. Und anhand dieser Logik, ja, ist dann die Frage, was macht man damit?
Mhm.
Ja? Und ja, ich will nicht sagen, schaut gar kein Social Media mehr. Ne? Das gehört vielleicht auch zum Leben ein bisschen dazu. Aber die restliche Zeit des Tages, ob im Arbeitskontext oder im privaten Kontext, kann man schon investieren, um sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Wenn wir über globale Ungerechtigkeit sprechen, dann kann das natürlich umweltbezogen sein. Aber wir sind fokussiert auf Menschen. Wir sagen, Menschen werden die Probleme lösen. Weltweit müssen sie. Und wir brauchen eben viel mehr Menschen, die einerseits Zugang zu Wasser haben und damit auch Zugang zu Bildung, weil das sind die Lebensgrundlagen für eine bessere Zukunft. Für die Menschen selbst, aber auch für die Länder. Und wenn es gut ist für die Menschen und die Länder, ist es in der Regel auch gut für uns. Denn die Zukunft der Welt soll nicht darauf hinauslaufen, dass es hier immer besser geht oder Sachen günstiger werden auf Kosten von anderen, sondern dass sich das ausgleicht. Mhm. Und auch wir hier vielleicht ein bisschen wegkommen von diesem Hyperkonsum hin zu etwas, was ein bisschen menschlicher ist.
Mhm. Das heißt, jemand, der sich bei dir engagiert, der sorgt ein Stück weit für mehr Gerechtigkeit auf der Welt, so verstehe ich das. Also das ist so das Ansinnen. Also Gerechtigkeitssinn, das ist so ein Punkt, der mich da jetzt anspricht. Ein anderes Wort kommt mir in den Sinn, das ist Verantwortung. Ist Verantwortung das, was dich auch antreibt, also Verantwortung zu übernehmen?
Ja, also Verantwortung für die Zukunft. Wie soll die Zukunft aussehen? Welche Rolle spiele ich, meine Mitmenschen? Mit welchem Verständnis gehen wir in die Zukunft oder welches schaffen wir eben aufzubauen und auszubauen? Und das ist sicherlich etwas, was auch mich treibt. Noch höher als die reine Verantwortung im Sinne von, ich muss das machen, weil,
ja, okay,
ist die Tatsache, Selbstwirkung zu erfahren. Ich lebe, ich tue, ich mache und daraus entsteht etwas. Ein positiver Effekt für andere Menschen, die extrem ungerecht behandelt werden auf globaler Ebene, die nicht mal in dem Fall Zugang zu Trinkwasser haben. Das ist ja für uns und für mich auch unvorstellbar, was das bedeutet im Leben. Wo die Kinder zu Schulen gehen, da gibt's gar keine Toiletten. Also, und zu wissen, dafür tut man was. Das ist jetzt kein Luxusgut und wir reden über theoretische Sachen, die vielleicht wichtig sein könnten oder so. Nein, nein. Wasser und Sanitäranlagen, das ist die Lebensgrundlage für jeden Menschen auf der Welt. Und zu sehen, dass man dafür was tut, das ist das, was mich ja wirklich am meisten treibt. Neben dieser Verantwortung, also im Sinn von, ich sollte oder ich müsste das tun, zu dieses, wenn ich morgen sterben sollte, ein Auto mich überfährt, dann denke ich, boah, meine Zeit war gut investiert.
Mhm. Also die konkrete Verbesserung der Lebensumstände anderer Menschen. Ihr habt, glaube ich, 450 Projekte, so steht es auf eurer Homepage, abgeschlossen, über 200.000 Menschen erreicht. Also die Lebensverhältnisse von 200.000 Menschen verbessert. Also konkreter geht's ja nicht. Also und ich glaube, wenn du dann auch vor Ort bist in Afrika, das ist greifbar. Das ist einfach, du siehst, da passiert was ganz im echten Leben.
Ja, ich bin ja eher so ein sachlicher Typ.
Das heißt, ja, Mensch, ich versuche dich immer wieder auf die andere Ebene zu ziehen. Merkst du?
Ja, kannst machen. Ich versuche nur ehrlich zu sein und zu erklären, wie ich die Dinge verstehe. Und ich habe ja unzählige Berichte und auch Studien gelesen über den Effekt von Wasser. Und das ist das, was mich wirklich überzeugt hat. Zu sehen, beispielsweise jede Investition, also ich investiere 1 Euro, es kommen 5 Euro zurück an Bruttoinlandsprodukt in dem Land, weil plötzlich Mütter, die schwanger sind, sauberes Wasser zu sich nehmen. Dadurch hat das Säugling höhere Lebenschancen. Wenn es auf die Welt kommt, hat es höhere Überlebenschancen. Dann auch, um den 5. Geburtstag zu erreichen, dann später zur Schule zu gehen, auch mehr aufzunehmen, weil man hat ja ein gesundes Leben, anfangs das Leben gehabt, dann in der Schule zu sein, wie gesagt, Sanitäranlagen, die ja dann auch sicherstellen, vor allem das Mädchen im pubertären Alter, dann einen Rückzugsort haben, einen abschließbaren Raum, mittlerweile sogar auch eine Dusche und wirklich Hygieneeinrichtung vor Ort auffinden. Weil Schule an sich ja so ein, oder Bildung an sich ist so ein wesentlicher, so eine wesentliche Entwicklung darstellt in jedem Einzelnen, der dorthin geht. Und das ist so das, was mich sehr, sehr, sehr überzeugt. Dann das Emotionale, also das Persönliche ist auch sicherlich ein Treiber, also unsere Partner, mit denen wir vor Ort arbeiten, zu erleben, zu sehen. Man hat eine Ideologie, die man teilt. Ne, und das kann sein, die haben, ne, die glauben, die meisten sind christliche Länder, ne, die glauben an einen Gott oder an einen anderen oder nicht. Ich bin selbst Atheist, deshalb es interessiert mich nicht, an was Leute glauben im Sinne von, wer die Welt geschaffen hat. Aber es interessiert mich schon, welche Ideologie die haben im Sinne von, wofür setze ich mein Leben ein? Was ist wirklich wichtig? Was ist dieser gemeinsame Nenner? Und dann plötzlich merke ich zumindest, das ist eigentlich das Größte, also die größte Ideologie. Das ist das, was uns doch vereint, was wir schafft. Es ist ein, ich tue hier und ich gebe gerade jetzt hier das Interview mit Munir mit einem Ziel dahinter. Und ich weiß, andere Personen haben andere Möglichkeiten und nutzen die voll. Und am Ende ist es so wie ein Puzzleteil, wo alle dazu beitragen, das zu leisten, was sie können. Manche weniger, manche können mehr, manche können nichts aktuell, manche in der Zukunft. Aber alle sehen dieses Puzzle, sind da und versuchen in ihren Möglichkeiten das beizutragen. Und so das Gefühl von, boah, krass, wir sind zwar 8 Flugstunden voneinander entfernt, aber eigentlich sind wir Nachbarn. Eigentlich wohnen wir im gleichen Haus gewissermaßen. Das ist das, was auch nochmal motiviert.
Wir sind alle Bewohner des gleichen Dorfes letztlich auf dieser Welt. Ich meine, du bist faktenorientiert und kommst aus dieser Ecke und trotzdem schaffst du es mit 3-4 Sätzen sofort, so we are one und ich bin sofort auf der nächsten Ebene. Also du sorgst halt auch immer dafür, dass die Zuhörer, dass ich jetzt beispielsweise auf diese Gefühlsebene komme. Also das ist dir schon klar.
Ich bin bemüht, ja. Ich muss ja ein bisschen beides bedienen, aber beides trifft ja auch zu. Nur wie gesagt, ich bin eher, was mich treibt, ist das eine.
Ja. Nein, weil dieses Bild We Are One und so, ja, und dann, das ist einfach ein schönes Bild, was du da gerade kreiert hast. Und jetzt haben wir über Verantwortung gerade gesprochen, so so wie du auch das siehst und dass da auch geht's auch um Verantwortung. Und jetzt kommst du ja also auch im Bereich, wo es ganz viel Geld gibt. Viele Fußballer, jetzt sind die TV-Rechte wieder verkauft worden, irgendwie über 4 Milliarden Euro. Das ist ja ganz, ganz, ganz viel Geld da. So, wie kriegt man das jetzt zusammen? Also du hast eine Connection zu dieser Welt, du hast diese Welt erlebt, du weißt, was da für Themen sind in der Kabine. Ist es nicht auch vielleicht, deswegen die Frage, der Anspruch, so Mensch, kann ich denn Spieler, Sportler, Fußballer aufrütteln, dass die vielleicht sagen, Mensch, gut, dass ich jetzt mit diesem Thema konfrontiert bin und nicht wie viele andere nach der Karriere oder wie auch immer. Ist das ein Wunsch? Ist das in dir drin, dass du sagst, Mensch, lass uns doch diese beiden Welten noch mehr verbinden?
Es ist ein Wunsch, beziehungsweise auch eine Idee. Aber ich sage immer, morgens, wenn ich aufstehe, bis ich mir die Zähne geputzt habe, habe ich 10 Ideen.
Was?
Aber ich habe nicht plötzlich so viel Zeit, um mich um alles zu kümmern. Das ist eine dieser Ideen, die ich gerne wahrnehmen wollen würde. Ich habe einfach nicht die Zeit für habe. Wir haben in unserem Unterstützerkreis natürlich auch den einen oder anderen Fußballer. Aber um den Fußball zu verändern, ja, das ist ein großes Projekt. Da muss jemand hin, der sagt, das ist mein Lebensprojekt, ich kümmere mich drum. Dann unterstütze ich die Person so, wie ich kann. Aber es ist halt auch ein rasanter Markt oder Kundengruppe, wie auch immer man das dann sagen möchte, Personengruppe, aufgrund der Tatsache, dass es sehr schnell ist. Du hast ja schon von der Kurzlebigkeit, die hast du schon angedeutet. Leute gehen von heute hier, morgen da. Vertrauensbeziehungen bauen sich dann nicht so sehr schnell auf. Vor allem für etwas, was nicht sofort greifbar ist. Ne? Wir leben in einer Gesellschaft, wo viele Menschen aufwachsen mit, ich drücke auf den Knopf auf mein Handy und schon passiert was. Naja, in der echten Welt ist das ein bisschen schwieriger, dass vor allem hilfreich, wertvolle Entwicklungen sich so schnell ergeben. Und deshalb braucht das halt auch Zeit, Vertrauen zu gewinnen, auch die ersten Leute abzuholen, Fragen zu beantworten, das Ganze zu strukturieren, damit das auch wachsen kann, Monat um Monat, Jahr um Jahr. Das ist aber ein großes, großes Projekt, das würde ich nicht leiten können.
Was hättest du denn gerne früher gewusst übers Leben? Was hätte dir geholfen? Welche Erkenntnis, die du heute vielleicht gewonnen hast übers Leben und übers Dasein, hättest du dir vielleicht früher schon mal gewünscht? Hätte dir da irgendein Gedanke schon früher geholfen?
Also ich bin schon ein sehr großer Befürworter für ein Verständnis von sich selbst, also des Individuums in der Gesellschaft zu verstehen und sich dann entsprechend selbst zu verorten. Das persönlich hat mir sehr geholfen, also zu verstehen, ja, ich mag zwar dieser eine Profi sein, Aber ganz ehrlich, so, das ist meine Arbeit. Ich mache das gerne, ich mache das sowieso. Was mache ich denn mit den anderen 10 Stunden am Tag, die ich nicht schlafe? So, was kann ich da für meine Gesellschaft tun, weil ich da mich ja verorten würde, könnte, vor allem im gemeinnützigen Bereich. Ich denke, das würde nicht nur jeden Fußballer, aber ganz besonders jeden Fußballer, sondern auch jeden Menschen irgendwie helfen. Denn wenn man merkt, oh, Gesellschaft ist ja ein Ding, das sind die Menschen um mich herum und manchen geht's nicht so gut, ich könnte etwas tun.
Ich bin Teil davon.
Ja, ich bin Teil davon und ich übernehme Verantwortung. Und selbst wenn das einmal die Woche ist oder einmal im Monat, dann bauen sich ja dann auch also werteorientierte Freundschaften und Netzwerke auf. Weil klar ist, wir alle übernehmen Verantwortung, deshalb sind wir auch hier und reden gerade miteinander. Mhm. Und das eben ist ein komplett anderer Kosmos als dieser, ich mache dort Urlaub, ich kaufe mir diese Uhr, ich fahre dieses Auto. Ja, und das müsste mal ein bisschen besser in Balance gebracht werden. Und wie gesagt, ich wünschte, ich hätte das noch früher so entschieden für mich und noch konsequenter gelebt. Aber wie gesagt, am Anfang habe ich mich erstmal an anderen orientiert. Und das ist in keinem Fall eine hilfreiche Herangehensweise.
Vielleicht noch ein Satz jetzt einfach so aus deiner Beobachterbrille heraus. So, es wird ja viel darüber gesprochen, die Mentalität von Profifußballern aktuell, gesellschaftliche Werte. Es gibt ganz viele Projekte, die von den Vereinen aus auch angetrieben wird, auch von einzelnen Spielern, von recht bekannten Spielern dann, die auch Stiftungen kreieren. Wie bist du selbst damals als aktiver Fußballer konfrontiert worden mit Hilfsprojekten? Hat sich da etwas in die richtige Richtung entwickelt? Und wie schaust du auf, sozusagen dieses, manchmal habe ich ja fast den Eindruck, es ist fast so ein Greenwashing, also so ein, man stellt was so in den Schaufenster, sagt, guck mal, wir tun auch was Gutes, aber man hat das Gefühl, es ist nicht wirklich konsistent, es ist eine Worthülse oder es wird getan, um ein gewisses Image zu kreieren. Wie ist es besser geworden? Ist es überhaupt so aus deiner Sicht? Wie schaust du auf manche Projekte? Jetzt bist du ja mittendrin. Wie schaust du darauf?
Ich sag mal, ich bin mittendrin in dem professionalisierten Sektor.
Ja.
Beim Fußballverein, bei den meisten war das ja am Anfang so, dass die einfach irgendjemanden installiert haben, gesagt haben, ja, du kannst jetzt hier ein bisschen die Stiftung leiten. Also da brauchte man gar keine Kompetenzen. Ich glaube, das ist inzwischen besser geworden, dass sie verstanden haben, nee, es gibt Leute, die haben das studiert, die kann man da reinholen, die bauen auch ordentliche Strategien auf. Aber es ist natürlich dann immer noch sehr nah und häufig verortet unterhalb von Marketing. Ja, und wenn das Gemeinwohl unter Marketing gestellt wird, dann ist auch die Zielsetzung deutlich. Deshalb bei Vereinen sehe ich da den Optimierungsbedarf. Bei Personen selbst, also Fußballern, würde ich mir einfach wünschen, dass die mehr Geld auch in die Organisationen stellen, Professionalisierung voranbringen auch Zeit investieren. Ne? Also wenn jemand sagt, der Fußballer hat diese und diese Stiftung, ist ja auch wie bei dir, dann sage ich, hey, sorry, ich arbeite 40, 50 Stunden die Woche seit 12 Jahren hier. Bitte frag mal die Person, wie viele Stunden die da arbeitet. Nicht, dass jeder jetzt Vollzeit da arbeiten muss, aber ich finde schon in Ordnung, wenn jemand seinen Namen hinter was stellt, zu sagen, hey,
da kümmere ich mich drum.
Einen Tag in der Woche.
Ja. Ja, und die Zeit ist ja da, mal ganz ehrlich, Nevin. Also ich meine, ja, du hast einmal Training am Tag, vielleicht zweimal, aber da ist noch Zeit.
Da ist noch Zeit, genau. Und da würde ich halt diese, das Investment, also das eigene, nicht nur das Finanzielle, sondern auch das Zeitliche, ja, also die Verbindung mit der Sache, weil wenn du über Werte sprichst, dann ist das manchmal nicht so glaubhaft, wie wenn du gar nicht darüber sprechen musst, weil es ist ja klar in deinen Handlungen. Und diese Handlungen, wie viel Zeit, das ist objektiver Indikator, wie viel Zeit investiert man in die Themen? Wie viel Ressourcen investiert man in Themen und welche Professionalisierung hat das? Das sind so ziemlich objektive Kriterien, die nicht irgendwie total subjektiv interpretiert werden müssen, sondern die aufgebaut werden können, die erfasst werden können und die dann auch für die Weiterentwicklung als feste Indikatoren dienen können. Das würde ich mir wünschen.
Jetzt kann ich mir gut vorstellen, kommt Nevin, kommt zu einer Mannschaft, Borussia Dortmund, egal wo, und ist es, hat es nicht auch etwas, oder ist es nicht die Perspektive auch von Teamentwicklung, also Werte, einen Jahr eine Gruppe, und ich stelle mir jetzt vor, Nevin kommt und redet eine Stunde, anderthalb Stunden über die Welt, die du kennengelernt hast, über deine Projekte, über das, was das Leben auch ausmacht, über all diese Themen, die wir jetzt heute gesprochen haben, und man lässt so ein bisschen den Raum auch für die Mannschaft, für die Spieler, sich darüber auszutauschen, Mensch, wie wichtig das auch ist, und das sorgt ja für eine Verbindung in der Mannschaft, dass man sich auch irgendwie einigt über gewisse Werte und irgendwie merkt, so Mensch, wir können demütig sein, wir sollten demütig sein, wir müssten dankbar sein. Ist das nicht etwas, oder die Frage an dich, kannst du dir so eine Rolle vorstellen? Würde das Sinn machen? Hast du da Lust drauf? Ist das schon passiert? Also gar nicht jetzt so, ich will euch jetzt zum Spenden oder zum Unterstützen aufrufen, sondern was dazulassen, was beizubringen, weil das ist ja ein wertvoller Input, nicht nur für den einzelnen Fußballer, sondern auch, und das meine ich eben, auch für die gemeinschaftlichen Werte einer Mannschaft.
Ich muss ja immer dann die Ziele auch mit den Inputs in Einklang bringen. Ich denke, dass sich Personen wirklich damit auseinandersetzen können. Was bedeutet für sie persönlich Engagement? Wie könnten sie das füllen? Für welchen Zweck? In welchem Format? Und so weiter. Das kann kein Redner der Welt in einer Stunde auslösen. Deshalb wäre das für mich ein bisschen hinsichtlich der Zielsetzung ein zu geringer Invest, sondern das müsste dann auch ein ordentliches Format haben. Weiß nicht, sagen wir einmal im Quartal oder vielleicht sogar einmal im Monat setzt man sich hin für eine Stunde, macht auch das Coaching darüber, okay, wie geht man jetzt von Idee zu einem Konzept, zu einem Plan, zu dem aktiven Doing rüber. Ne? Das alles sind halt auch Schritte, wo ganz viele Leute, glaube ich, abfallen, weil tolle soziale Ideen, glaube ich, haben viele Menschen, und dann fällt sie halt im Doing weg, und deshalb bräuchte es so ein gesamtheitliches, eine gesamtheitliche Herangehensweise und Begleitung.
Und jetzt haben wir vorhin gelernt von dir, dass so Pragmatismus etwas ist, was du aus deinem Werdegang mitgenommen hast und heute auch quasi praktizierst. Welche Fußballerfähigkeit hilft dir denn heute am meisten? Jetzt bist du ja ein ganz guter Abwehrspieler gewesen. Das nochmal an der Stelle herausragend. Welche Fähigkeit hilft dir heute?
Ich glaube, den letzten Zentimeter noch zu gehen. Also, wenn sich jemand an die Grätsche im Champions League Finale erinnert, wobei einfach das Tor schießt und ich grätsche noch den Ball weg, vielleicht als so Sinnbild. Ich gehe immer noch einen extra Meter. Also, jemand sagt mir, das ist gut, dann ich so, ja, wie können wir das noch besser machen? Oder selbst wenn ich mit mir selbst arbeite, ne, es betrifft dann nur mich, dann sage ich, das ist gut, jetzt könnte ich das abhaken. Wie könnte ich aber jetzt das noch ein bisschen besser machen? Also immer noch mal immer noch einen kleinen... Immer gucken. Manchmal ist da nichts, aber man hat zumindest geguckt. Und manchmal ist da auch was. Und das ist was Wertvolles.
Mensch, das ist für dich wertvoll, aber für die anderen dann anstrengend. Mensch, der Nevin, der macht immer mehr. Verdammt, da muss ich mit.
Das ist ein gutes Beispiel, aber ich habe nicht die Erwartungshaltung an meine Mitarbeiter, dass die alle Überstunden machen, ganz im Gegenteil, sondern ich versuche ja auch da nicht mein Vater zu sein, sondern eben auch diese andere Seite zu erleben.
Nicht unwichtig. Und
nicht unwichtig.
Nicht unwichtig. Ja, und wir kommen langsam zum Ende, Nevin. Ich habe noch zwei Fragen, so ein bisschen gefühlsmäßig jetzt nochmal eine Frage. Wo landest du? Dar es Salaam, Mombasa, Nairobi? Wahrscheinlich?
Oder ja, abhängig davon. Also wir haben drei Projektländer, Kenia, Tansania und Äthiopien. In Äthiopien sind wir im Norden, in der Tigray-Region. In Kenia sind wir im Narok, das ist 3 Stunden westlich von Nairobi. Und in Tansania sind wir in Iringa, das ist quasi Zentrum des Landes.
Und das ist ja ein Unterschied, ne? Also in Afrika zu sein, ist unterscheidet sich sehr, sehr, sehr von dem, was wir hier so erleben. Was passiert mit dir, wenn du landest und du kommst so das erstmal raus an die warme Luft? Was ist für ein Gefühl da, wenn du in Afrika ankommst?
Es ist zum Teil anders, es ist zum Teil auch gar nicht anders. Menschen sind, wie Menschen sind, und ich glaube, das ist auch das, was mich immer wieder beeindruckt. Ich komme an. Wir haben Partner, mit denen wir ja, eine krasse, vertrauensvolle, professionelle, aber auch freundschaftliche Atmosphäre haben. Und es ist dann sehr, also in der Regel, ich war jetzt 3 Wochen da, sehr auf, ja, Leistung hinaus, ne? Wir haben halt eine Woche pro Partner Zeit gehabt jetzt für die Besuche. Wir möchten also das und das und das erreichen. Partner ist halt auch immer wieder inspirierend. Also das ist auch wirklich ein Begriff, mit dem ich auch nach Hause komme. Ich bin inspiriert von, was die Leute schaffen. Ja, unter nicht leichten Bedingungen. Ne, die können sich auch zurücklehnen und sagen, ah, ist aber schwer. Ja, wer macht's dann? Niemand. Ja, und da ist auch dieser gesunde Pragmatismus da, zu sagen, hey, okay, das geht nicht. Was geht? Das geht auch nicht. Ah, okay, gut, aber geht's dann so? Mhm. Und ist schon immer so 1-2 Schritte vorausdenken und zu gucken, okay, wenn das nicht geht, dann geht das. Und das merken wir dort. Also da steht man sich nicht selbst im Weg, sondern ganz im Gegenteil. Das Ziel, ja, ist an oberster Stelle und man selbst stellt sich da keine Stolpersteine, sondern versucht sich selbst oder ein Team eben davon zu lösen und nach vorne zu kommen. Und das inspiriert total.
Also auch, was ich wahrnehme, so bei dir ist ja ein unglaublicher Fokus, ne, den du dann auch haben musst, glaube ich, und entwickelst und auch absichtlich eben dann diese Gefühlsebene verlässt, weil es geht am Ende ja ums Schaffen, um Kreieren, um ans Ziel kommen. Und da hilft dir das andere wahrscheinlich in dem Moment auch nicht so sehr.
Und das Emotionale, das kommt danach. Mhm. Also erst kommt der Erfolg, dann kommt der Spaß. Und den Spaß, den haben wir dann auch, weil das Wesentliche, das Fundament, ist nicht, dass wir da hinkommen, um Spaß zu haben. Dafür könnte ich hier in Dortmund. Mhm. Ja? Ist auch nicht das Ziel meines Lebens, Spaß zu haben. Sonst würde ich, keine Ahnung, nach Vietnam ziehen und da am Strand chillen. Nee, so, ich möchte was bewirken. Machen wir das? Okay, super. Das macht auch manchmal Spaß an sich. Vor allem macht es Spaß oder erfüllt einen oder bindet auch Leute zu sehen, wenn man sieht, ah, wir teilen das, wir machen das, wir arbeiten zusammen, wir kriegen die Probleme gelöst. Und ja, dann am Ende des Abends, ja, dann können wir auch ein Bier haben. Umso schöner, weil wir ja wissen, was das Ganze untermauert.
Und dann kommt das Gefühl nach, sozusagen. Es kommt wie so eine Welle dann und erfüllt dich und dann sitzt du abends bei dir zu Hause mit einem Glas Rotwein und fühlst einfach.
Nicht ganz.
Verdammt, okay. Na gut.
Ich komm da noch, wir müssen in ein paar Jahren sprechen, ja, dann vielleicht.
Es war nochmal ein Versuch, Nevin. Es war nochmal ein Versuch. Letzte Frage, mein Lieber. Du hast von Jürgen Klopp gesprochen, den ich auch schon seit den 90ern sogar schon kenne, weil wir hier aus derselben Ecke kommen und deswegen die Frage nochmal, welcher Satz, Gedanke von Kloppo ist dir heute noch wirklich präsent, also wirklich präsent, so dass du wirklich merkst, so ah, dieser Satz, den er mal gesagt hat, der war echt wichtig und gerade eben merke ich wieder, gerade eben hilft er mir. Gibt's so etwas? Gibt es so einen Satz, so einen Gedanken, so eine Überzeugung von ihm, die dir wirklich so eine Art Lehrsatz ist oder etwas, woran du dich gerne hältst?
Etwas, was ich schon vorher hatte in einer anderen Phrase von meiner Mutter war, when the going gets rough, the rough get going. Also wenn es schwer, auf jeden Fall anders gedeutet, also anders formuliert war von Klopp immer so, ey, die anderen können laufen, wir laufen mehr. Also es ist egal, was die machen, wir machen einfach mehr. Wir machen mehr in der Vorbereitung, wir machen mehr im Training und wenn dann der Spieltag kommt, dann können die vielleicht einmal mitlaufen, beim zweiten Mal, beim dritten, beim vierten, beim fünften Mal, aber irgendwann können die nicht mehr. Dann sind die einfach K.O. und ihr seid fitter. Und das ist etwas, das ist beeinflussbar. Ne? Das ist nicht Talent oder was auch immer. Ne? Ich bin kein Kai Gündogan und ich habe 360 Grad Vision. Ganz im Gegenteil. Aber ich kann das beeinflussen. Mein Arbeitsethos, wie viel Zeit ich investiere, mit welchem Fokus ich in das Training gehe, 100% beeinflussbar. Und das ist etwas, was mich bis heute auch prägt. Also es gibt Leute, die sind viel klüger, die checken Sachen viel besser, bla bla bla. Okay, aber ich arbeite härter. Wir sehen uns nochmal in 5 Jahren. Wir sehen uns nochmal in 5 Jahren danach. Wir sehen uns nochmal in 5 Jahren danach. Ich kann beeinflussen, wie viel ich arbeite und ne, dass ich mir auch nicht selbst im Weg stehe, sondern auch ja Lerneffekte wahrnehme. Mhm. Das ist eine sehr wertvolle Lektion.
Wunderbar. Ein perfekter Schlusssatz, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für ganz viel Input, für Gefühl tatsächlich. Also bei mir kam es an. Und als allerletztes, was sollte jemand machen, der sagt, Mensch, Welfare, Neven, irgendwie gefällt mir das, was du machst, gefällt mir auch die Art der Projekte. Was sollte derjenige, diejenige am besten machen? Auf die Homepage mal gehen, welfare.com, glaube ich.
NGO, also welfare.ngo. Wir haben auch Facebook, Instagram und auch LinkedIn. Da kann man von Geburtstagsgeschenke sagen, ey, brauche ich nicht, mache ich lieber eine Spendenseite. Jetzt vielleicht dann auch die Möglichkeit wahrnehmen, bei uns nach unten zu scrollen. Da gibt es ein Newsletter-Abo, da kann man eben E-Mail und Namen eingeben und dann bekommt man so ja alle 2, 3, 4 Wochen
Post
eine
E-Mail, von
die euch informiert. Ja, über Partnerprojekte und das ist auch sehr informativ, kostet nichts, 2 Sekunden Zeit. Kann ich also nur empfehlen.
Super, dann wissen die Leute Bescheid. Ich wünsche dir ganz viel Unterstützung, hat mir riesig Spaß gemacht, immer auch auf einer ganz anderen Ebene mit dir über Werte und eine Art Leadership auch zu sprechen. Du bist ein Vorbild. Vielen Dank, Neven, ganz, ganz viel Erfolg noch und auf ganz bald vielleicht dann wieder mal beim Sport 1 Doppelpass.
Hoffentlich. Bis dann.
Ciao.